Herzlich willkommen zum Podcast Work Spotlight der Universitätsmedizin Greifswald.
Dem Ort, an dem Wissen auf Unterhaltung trifft. Wir sind eure Gastgebenden, Markus
und Martin. Und wir freuen uns, euch heute auf eine Reise mitzunehmen, welche vollgepackt ist mit faszinierenden Erlebnissen,
inspirierenden Gesprächen und fundierten ExpertInnenwissen. Alles in Kooperation mit Radio 98.1. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Work Spotlight Podcast. Heute blicken wir in die Intensivtherapie und in die Intensivstation und dort arbeiten insgesamt 300 Menschen und wir haben an der UMG 60 Intensivbetten plus IMC-Kapazität, einfach mal so zum großen Einrahmen. Eine der 300 Menschen ist Lisa. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen, Lisa.
Genau, ich bin Lisa. Ich bin 33 Jahre alt, arbeite seit 10 Jahren auf der ITS an der UMG. Freizeitmäßig bin ich eine kleine Weltenbummlerin. Ich reise sehr gerne, mache ein paar Städtetrips und auch gerne mal weiter in die Ferne. Und bin aber auch gerne mit meinen Freunden unterwegs, auch bei irgendwelchen musikalischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerten, Festivals. Ist halt auch so ein bisschen so ein kleines Kontrastprogramm zu meiner Arbeit auf der ITS.
Wirklich? ITS und Festivals vergleichen? Okay, da möchte ich gerne eigentlich was wissen. Inwiefern wegen der Musik, Menschen, die da umherlaufen oder doch die exzessive Drogeneskalation, die da stattfindet?
Also es findet beides statt. Nein, also Musik läuft tatsächlich in ganz vielen Zimmern. Es gibt auch eine Schwester, die ganz häufig einen Schlagersender einstellt, auch relativ laut. Ist ja auch nicht jedermanns Musikgeschmack. Ansonsten, ja, Drogeneskapaden erlebt man teilweise auch bei den Patienten, die dann irgendwann mal am Wochenende oder nach Fischerfest oder irgendwie was dann mit einigen Intoxikationen angekündigt auf Station kommen.
Also gut, kann man doch vergleichen, ich höre es schon. Habt ihr tatsächlich bei solchen Ereignissen immer eher mehr Patientenklientel, die jetzt mit Drogenintoxikationen kommen, oder ist es ja untypisch?
Es ist ausgeglichen. Also es muss jetzt auch nicht immer zu irgendwelchen Festlichkeiten oder öffentlichen Festen so sein. Ne? Also es kommt auch zwischendurch mal vor, dass es unter der Woche im Nachtdienst mal was angekündigt ist oder so. Ne? Aber manchmal auch eine Zustand nach Schlägerei oder irgendwie was. Ne? Aber es muss ja nicht in irgendwelchen Zusammenhängen sein mit zum Beispiel Fischerfest oder anderen öffentlichen Sachen.
Das ist manchmal so ein Irrglaube, habe ich mal so den Eindruck, weil man fragt auch immer, was nach Herrentag in der Notaufnahme passiert. Naja, wenn viele Leute frei haben, fallen manchmal viele Leute am selben Tag und meistens ist es unspektakulär. Am Fischerfest ja auch, wenn da ein paar tausend Leute halt irgendwie auf einen engen Raum zusammenkommen. Ja, der statistische Effekt ist halt da. Ne?
Ja, und man muss ja auch mal sagen, bei uns kommen ja eher schon sehr schwerwiegende Fälle an oder wo es wirklich einer akuten Überwachung bedarf. Also der Rest wird wahrscheinlich eher in einer Notaufnahme oder auf Normalstationen wahrscheinlich zum Schluss des Abends landen.
Hm. Ja gut, das stimmt schon. Feierlichkeiten sind ja sympathisant für Alkoholkonsum und Co. Ich weiß aber, wenn jetzt zum Beispiel das doch eher mehr wird, haben wir genügend Personal, um das auszugleichen. Wie ist denn das bei euch? Wie seid ihr immer so personaltechnisch ausgeglichen, um halt die Patientenversorgung zu gewährleisten?
Also wir haben ja schon einen gewissen oder einen guten Personalschlüssel, ne? Wenn man jemandem von der Normalstation erzählt, so, ach Mensch, wir waren jetzt nur 9 Leute im Nachtdienst, dann gucken die uns natürlich mit großen Augen an und sagen, oh, das ist ja eine Traumbesetzung. Aber für uns ist es dann natürlich auch recht wenig, weil man dann doch schon, auch wenn wir nur 2 bis 3 Leute pro Schicht betreuen, ist das manchmal doch schon sehr aufwendig, weil sie ja doch etwas kranker sind als andere Patienten, wir ja auch andere Sachen noch mitbetreuen, wie zum Beispiel Dialysen, Hirndrucksonden etc. Ne, die Beatmung ist ja auch noch mit einzugehen. Und dann ist da natürlich ein bisschen mehr Pflegeaufwand.
Wenn du mal so zurückdenkst, Lisa, an deinen ersten Tag, ich meine jetzt am Ende, du bist Fachpflegekraft, du hast die Corona-Pandemie, ECMO-Therapie, Bauchlagen, jetzt kannst du alles? Erzähl mal von deinem ersten Tag.
Mein erster Tag, also ich war hier neu in der Stadt tatsächlich und ich war auch froh, dass ich in diesem großen Klinikum den Weg zur Intensivstation gefunden habe. Ich habe an einem kleineren Haus gelernt und kannte Gott sei Dank meine Mentorin auch aus meiner Jugendzeit und war damit eigentlich recht herzlich aufgenommen. Es war sehr viel. Es ist eine große Station, auf der ich ja arbeite. Sehr verwinkelt teilweise. Ich glaube, ich bin mehrere Achten an dem Tag auch gelaufen. Habe mich auch in der ersten Woche bestimmt bei einigen Kollegen 5-mal vorgestellt, weil wir halt auch relativ viele Leute sind. Aber ja, es ist natürlich sehr ungewohnt auch, wenn man auch die Alarme immer wieder hört. Ne? Die ersten Tage hat man das wahrscheinlich nur mit nach Hause genommen, aber das kann man ganz gut abschalten jetzt mit der Zeit. Die ersten Tage waren auch sehr informativ. Es gab auch Einführungsveranstaltungen, sodass man natürlich nicht alleine war. Man hat auch dann die ersten Kontakte geknüpft mit anderen neuen Kollegen von der gleichen Station oder auch von anderen Intensivstationen. Ja, man hat halt sein Einarbeitungsprogramm bekommen und das war tatsächlich auch ganz gut so.
Gab es irgendwann den Tag, den gab es sicherlich, an dem du gedacht hast, okay, egal was heute kommt, ich bin gut vorbereitet? Oder es sind noch 2, 3 im Dienst? Ich habe manchmal mal so Flashbacks im Kopf, wie Matti und Stefan oder Ronald, Kirsten, wenn die im Dienst waren, wusste ich mir, okay, eigentlich egal was passiert, das kriegen wir hier irgendwie schon hin. Ja. Ich habe jetzt bestimmt ein paar vergessen, es tut mir leid.
Ja, natürlich. Ne? Man hat dann doch, wenn man noch Fragen hatte, in der ersten Zeit auf die erfahrenen Kollegen zurückgegriffen. Und irgendwann hat man dann auf die Einteilung geguckt und hat gedacht, okay, jetzt bist du hier der alte Hase im Geschäft. Und die Leute kommen zu dir und fragen. Aber so wandelt sich das natürlich, das Bild. Aber ich glaube, heutzutage, selbst dann kann man immer noch die Kollegen fragen. Manchmal betreut man ja bestimmte Sachen über einen gewissen Zeitraum nicht. Oder wird dann doch nochmal ein bisschen unsicherer und dann denkt man sich, ah, vielleicht frage ich den nochmal, der ist vielleicht doch ein bisschen fitter in der Thematik oder irgendwie was. Andersrum bietet man das den neuen Kollegen oder jüngeren Kollegen, die dann auch noch ein bisschen unerfahrener sind, auch an. Ne? Wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, ich zeig dir das nochmal.
Und? Machen die das auch bei dir?
Ja, doch.
Ja?
Ich würde sagen, es kommen schon einige junge Kollegen auf mich zu. Ich war auch, bin es eigentlich immer noch, so ein bisschen mit in der Einarbeitung stationsintern mit involviert, dass ich da immer noch mal einen Nachmittag auch mache zu einer bestimmten Thematik und sage denen auch, wenn ihr eine Frage habt, kommt zu mir. Ich bin da auch sehr offen. Dadurch, dass ich in der Praxisanleitung arbeite, kommt dann auch immer noch mal eine Frage auf. Ne? Ja, wie soll ich das jetzt machen? Auch die anderen Kollegen fragen dann noch mal im Rahmen des Mentorings noch immer was nach, wie man dann irgendwie bestimmte Verbände, Desinfektionsmittel, Antiseptika, welche man da genau nutzt, wie ist so der aktuelle Stand? Und dann ist man da der Ansprechpartner.
Die Fachausbildung, die bringt dich ja auf mehrere Stationen oder Bereiche.
Ja, genau.
Gab es da so ein paar Eindrücke, wo du gesagt hast, okay, cool, das machen die, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und zweite Frage schließt sich an, warum bist du auf die ICS 1 wieder zurückgegangen? Dann also, darf Markus mal was fragen. Er guckt schon wie so ein hübscher Hund.
Ja, danke schön. Ich höre euch ganz
großen Kulleraugen.
Ja. Genau, also ich habe ja die Fachweiterbildung auch im Rahmen ja für mich gemacht, einfach um mich weiterzubilden, um für mich auch ein bisschen voranzukommen und wusste natürlich auch, dass man dann auf die anderen Stationen rotiert. Und es ist natürlich immer ganz schön, andere Eindrücke zu gewinnen und das lohnt sich natürlich auch immer. Ne? Entweder man nimmt da auf jeden Fall fachlich was mit und sagt, okay, so machen die das hier, wir machen das natürlich anders. Könnte man natürlich vielleicht auch bei uns mal implementieren oder im Team vorstellen, ob man das nicht auch so übernehmen könnte. Ansonsten ist natürlich auch für einen fachlich, ne? Ich bin ja jetzt auf der ITS 1 eher so chirurgisch angehaucht. Die anderen Sachen waren dann viel auch internistisch. Man konnte im Rahmen der Fachweiterbildung auch in verschiedenste Wahleinsätze gehen, wie zum Beispiel Dialyse, Endoskopie oder auch in den pädiatrischen Bereich mal gucken. Das war natürlich auch sehr interessant, dann auf der Neonatologie zu arbeiten, ne, wo die Kinder gerade mal 700 bis 800 Gramm wiegen, ist natürlich das absolute Gegenteil zu dem, was bei uns manchmal ist, wo dann auch so 100, 150 Kilo unsere Patienten teilweise in Schwerlastbetten auch mal liegen. Und da fand ich dann eher die emotionale Komponente auf der Neonatologie sehr wichtig und auch sehr anspannend teilweise. Man hat ja viel Kontakt zu den Eltern. Es gibt ja diese kritisch kranken Babys und da denkt man sich so, Gott, diese Kinder haben ja noch nicht viel erlebt. So, die sind gerade so auf die Welt gekommen. Es ist alles noch relativ kritisch und im Erwachsenenbereich ist es dann doch ein bisschen anders. Ne? Die Menschen haben ihr Leben gelebt. Die sind teilweise 80, 90 Jahre alt und bei den Kindern tut es einem ein bisschen weniger. Also tut es einem mehr leid, nicht weniger, sondern ein bisschen mehr leid. Und das war sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und die Schwestern waren auch sehr offen. Die haben natürlich im Gegenzug auch gefragt, ja, wie macht ihr das denn in der Erwachsenenpflege? Für dieses total ungewohnt, zum Beispiel einen Mann zu rasieren. Also in den Genuss einer Rasur kommen ja die Patienten da nicht. Ja, und wie gesagt, fachlich war es für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass ich vieles mitnehmen konnte und für mich. Aber ich bin auf die TS1 zurückgegangen, weil halt Chirurgie, Anästhesie geführt und ich muss auch sagen, das hat mir von Tag 1 gut gefallen, das Team. Ich habe mich da von Anfang an gut aufgehoben gefühlt, auch jetzt immer noch. Also ich würde immer wieder auf diese ITS gehen.
Als du vorhin gesagt hast, wegen dem chirurgischen Aspekt, warst du auf der ITS 2 oder auf der ITS 3 im Einsatz?
Auf beiden Stationen.
Auf beiden Stationen. Wie ist denn, also wenn man sich das so mal so vorstellt, man kommt von außen, es gibt da mehrere Kliniken, die haben einfach nur eine Intensivstation. Da sind alle, vom Schlaganfall, ECMO oder bis zum sozusagen Platzbau, wie auch immer. Hier ist es ja in Greifswald ja sehr geteilt. Ja. Was erlebt man für Krankheitsbilder auf einer ITS 2 im Vergleich zu einer ITS 1?
Ja, auf ITS 2 sind natürlich eher so diese respiratorischen Geschichten, die dann ihre Atemwegsprobleme haben durch Lungenentzündungen und auch deren Komplikationen. Natürlich liegt dann da auch mal ein Patient, der chirurgisch versorgt wurde, zum Beispiel bauchchirurgisch oder ähnliches. Von den Krankheitsbildern auf ITS 2 sind auch noch welche im Status Epilepticus, die man zum Teil aber auch nochmal auf ITS 1 findet. Also manchmal mischt sich das Klientel natürlich da. Ich war in der Corona-Zeit auch auf der ITS 2 eingesetzt. Da haben sie natürlich auch mehr chirurgische Patienten aufgenommen auf Station, weil die ITS 1 erstmal als Corona-Station oder als Corona-Intensivstation gefahren wurde. Und dementsprechend waren sie natürlich dann auch mit chirurgischen Krankheitsbildern erstmal belastet. Und dann sind sie teilweise aber auch auf mich zugekommen. Also dann wurde auch mal gefragt, wenn da Patienten auch nach einem neurochirurgischen Eingriff waren, mit einer externen Ventrikeldrainage, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie damit umzugehen haben. Ne? Und dann konnte man ja seine Expertise dazu geben. Und dafür waren ja auch einige dankbar. Natürlich andersrum auch, ne, wenn die halt eine ECMO betreuen, was wir ja eher weniger machen, dass man da auch mal mit drauf guckt und sich das erklären lässt von den Kollegen, die damit schon häufiger gearbeitet haben, auch gerade im laufenden Betrieb. Was hat das alles zu bedeuten und wie muss ich jetzt mit den Patienten auch umgehen? Also es ist so ein gemeinsamer Austausch.
Ich muss gerade so grinsen, weil ich weiß, dass ich Sabine mal fertig gemacht habe, weil sie hat irgendwas erzählt von Ventrikel dran, Douglas-Rauben, sowas alles. Und ich habe zu ihr gesagt, ist alles eine Lokaldrainage. Und das fand sie überhaupt nicht lustig. Und ich war nämlich die erste Woche da, wo man noch immer eine Drainage hinstecken kann. Ich war völlig überfordert damit. Ja.
Und wie die letzten Endes aussehen. Ich mache auch Unterricht in der Fachweiterbildung und habe zum Beispiel auch das Thema Drainagemanagement. Und da kann man ja auch nochmal aufsplitten, die verschiedensten Arten.
Man weiß, wie eine Pigtail-Drainage erst aussieht, wenn du sie rausziehst.
Ja. Oder wenn sie rausgerutscht ist.
Das müssen wir Dennis nachher mal zeigen, wie das überhaupt aussieht.
Wo wir jetzt gerade beim Thema Fachweiterbildung sind, würde mich mal interessieren, was müsste ich vielleicht mitbringen, um in die Fachweiterbildung zu bekommen? Oder könnte ich auch nach meiner Ausbildung zum Pflegefachfrau, Pflegefachmann direkt die Fachweiterbildung auch machen?
Also früher, vor 10 Jahren,
damals, als
ich angefangen habe, auf der ITS zu arbeiten, hieß es, dass man ungefähr 2 Jahre auf ITS arbeiten sollte und sich da auch Berufserfahrung aneignen sollte, um dann diese Fachweiterbildung zu absolvieren. Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar runtergesetzt worden auch, ne, dass selbst auch frisch ausgelernte Kollegen sich für die Fachweiterbildung bewerben können. Ne, aber aus meiner persönlichen Sicht finde ich immer, es ist schon gut, wenn man ein bisschen Berufserfahrung mitbringt. Ne? Also auch, dass man sich wirklich die ersten 1-2 Jahre auch in dem Bereich spezialisiert, sich einarbeitet, seine eigene Struktur findet und dann sich für die Fachweiterbildung oder vielleicht auch da schon mal das Rotationsprogramm durchgemacht hat, schon mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut und auf eine andere Station geht und guckt, wie wird da was gemacht. Und es ist natürlich auch immer wieder interessant, wie so die Zusammenhänge menschlicher Körper, menschlicher Organismus sind. Ne? Das kann man, glaube ich, nach der Ausbildung alles noch nicht so richtig abschätzen. Und gerade Thema Beatmung ist zum Beispiel auch ein sehr komplexes Thema. Und in der Einarbeitung und auch nachher spezialisiert man sich ja immer wieder und guckt dann auch noch ein bisschen vertiefender rein. Und nach 1-2 Jahren, denke ich, ist man da schon in der Materie drin, dass man sich für diese Fachweiterbildung bewerben sollte oder möchte. Und dann macht man ja auch ein Anschreiben fertig, mit welcher Eigenmotivation man da ja auch angeht. Und dann kann man hoffen und warten, dass man dann genommen wird.
Müsst ihr einen gewissen Satz an Fachpflegekräften vorweisen auf einer Intensivstation?
Ja, muss okay, man.
Danke für die Antwort.
Ja. Keine weiteren Fragen.
Ja, Punkt.
Ja, ne, es ist ja auch, geht ja um Zertifizierung. Bei uns auf der ITS 1 haben wir ja auch das Krankheitsbild eines Bauchaortenaneurysmas, wo es dann auch gesetzliche Vorgaben gibt, dass zum Beispiel vorrangig nur Fachkräfte, also mit der Fachweiterbildung, diese Patientengruppe betreuen soll. Ne, es müssen Fachärzte dann in dem Moment auch vorliegen. Und deswegen, es gibt ja für alles immer irgendwie noch einen gewissen Schlüssel. Wie der aktuell lautet, weiß ich nicht, wie hoch der Stellenanteil da an Fachpersonal sein sollte.
Gibt es noch andere Fachweitermöglichkeiten auf der Intensivstation anstelle von Fachschwestern?
Ja, also ich habe ja zum Beispiel die Fachschwester für Anästhesie und Intensivpflege gemacht. Es gibt auch noch den Atemtherapeuten, den man machen kann. Im Bereich der Stroke arbeitet, gibt es natürlich die Stroke Nurse. Ja, man kann auch zum Beispiel die Anästhesie- oder Intensivpflegeteil machen. Das machen ja viele aus dem Anästhesiebereich, dass sie dann natürlich nur den Anästhesieteil absolvieren, weil sie halt auch für sich wissen, dass sie nur in der Anästhesie weiterarbeiten werden. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile eigentlich relativ viele Weiterbildungsmöglichkeiten, dass man sich da noch ein bisschen schulen kann.
Und orientieren kann auch, ne? Wenn man so ein bisschen auch Interesse und Lust hat, kann man da auf jeden Fall den Weg gehen.
Hm? Ja.
Genau. So, dann war es das wieder. Nein, ich habe in meine Schublade der Pandora reingeguckt und sämtliche Fragen natürlich raus.
Schon abgespult.
Auch das. Sag mal, wie ist denn das eigentlich bei euch mit Isolation? Ne, jetzt nach der großen Corona-Pandemie, da wird sich wahrscheinlich in der Infektionsstandards ein wenig was verändert haben.
Im Hygienemanagement. Oder
Hygienemanagement, ja. Ach, das ist aber, siehst du, deswegen schön, dass wir...
Ich hab, musste ein bisschen...
Ein bisschen grübeln?
Ja, naja, ja, ihr ergänzt
euch. Dein Gestammel hier heute sozusagen.
Isolationsmanagement und Infektion und Hygienemanagement. Gibt es da ein besonderes Unterfangen auf der Intensivstation?
Ich würde behaupten, wir haben ja vor der Corona-Pandemie auch schon immer geschleust. Es gibt ja eh immer noch multiresistente Erreger, die auch im Krankenhaus immer noch vorherrschen. VRE, MRSA etc., was man da noch alles nennen kann. Wir haben ja generell, wenn wir einen Patienten aufnehmen, gibt es halt so ein Aufnahmescreening. Wenn sie bestimmte Kriterien noch erfüllen, dass man dann nochmal einen zusätzlichen Abstrich macht. Nach einer gewissen Liegedauer muss auch nochmal ein Abstrich genommen werden, zum Beispiel ein VRE-Abstrich. In der Corona-Zeit hat man natürlich auch regelmäßig nochmal Corona-Abstriche weggeschickt. Wenn sie bestimmte Kriterien, wie gesagt, erfüllt haben, hat man sie dann erstmal für 3-4 Tage auch in eine Schutzisolation genommen. Ja, das war eigentlich immer schon auch so der Standard. Das wird jetzt auch immer noch weiter gelebt, bevor sie in externe Einrichtungen verlegt werden, wie Reha-Kliniken oder aber auch ein anderes Krankenhaus, erfolgt auch nochmal so ein Hygienestandard mit Abstrichen.
Das klingt manchmal so abstrakt, ne? Abstriche, ne? Ist immer gut, Rachen, Nase, das kennen wir jetzt alle von Corona, ne? Manchmal gehört dazu auch einfach eine Wunde, wenn man die hat.
Genau,
ne?
Ein Wundabstrich oder auch generell ein Hautabstrich, wo es einem irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt. Rektalabstriche sind natürlich dann auch gang und gäbe.
Irgendeine Sonde, also eine Sonde über den Bauch oder Trachealkanüle.
Trachealkanüle, ne? Genau.
So dass man, aber irgendwie ist es so, ich fand es auch immer, es war Standard bei uns in der Berufsgruppe, denn auf einmal kam so ein Riesenhype mit allen sozusagen Bekleidungsformen. Am Ende machen wir jetzt genau das gleiche wieder, was wir vor 5 Jahren auch gemacht haben.
Ja.
Sehen genauso aus mit der Schutzausrüstung. Und die Abfragen sind aber anders geworden. Ich habe letztes Mal unseren Bogen gesehen. Waren Sie im Ausland? In welchem Ausland? Wird noch unterteilt, ne? Genau. Haben Sie Hühner? Eins reicht auch. Und im Sinne von Tierzucht, ne? Also es gibt doch viele verschiedene Verkettungen.
Ja,
ne, wie man zu multiresistenten Erregern kommt, deswegen.
Ja, auch wie gesagt, das ältere Klientel, ob da kommt da ein Pflegedienst, sind die noch selbstversorgend, leben die im Pflegeheim, das ist ja auch schon, danach richtet sich das ja auch, welcher Abstrich genommen wird, gemacht wird.
Ja, wir haben mal komischen Themenschwenke. Welche Fragen wolltest du eigentlich heute gestellt kriegen?
Ja. Weiß ich gar nicht. Soll ich nochmal gucken?
Ja, guck mal. Für welche Fragen hast du dich vorbereitet?
Auf einige.
Fangen wir mit der dritten an.
Der dritten?
Welche Rolle?
Na, ich sehe es ja nicht.
Das ist bei mir die dritte Frage.
Na dann los.
Ja, also welche Rolle spielt Teamwork bei der Patientenversorgung auf einer Intensivstation? Natürlich ist es Teamwork immer wichtig, finde ich. Gerade im Intensivbereich kann ja mal auch die Situation kippen, dass ein stabiler Patient auch mit einmal sehr instabil ist und sich daraus eine Notfallsituation entwickelt. Und dann geht es auch natürlich darum, dass man sich auf die Leute, die man gerade in dem Team, in der Schicht, die man hat, auch verlassen kann, dass man so ein Hand-in-Hand-Arbeiten machen kann. Und da müssen die Absprachen natürlich gut klappen, da ich muss gut kommunizieren können, dass ich sage, okay, ich ziehe jetzt das auf, könntest du bitte das andere aufziehen und so. Ne? Bei manchen Kollegen läuft das tatsächlich auch wortlos. Man guckt sich an und weiß, alles klar, du stehst da, du bist dichter dran, machst jetzt zum Beispiel Vorbereitung für eine Intubation. Hm. Ich stehe jetzt hier dichter zum Vorbereitungsraum und ziehe dann schon die Medikamente mit auf und alles. Natürlich ist das gang und gäbe bei uns, ne? Auch wenn man doch ein bisschen mehr zu tun hat, ne? Und der andere vielleicht eher weniger, dass man dem anderen auch nochmal zur Hand geht und wenn da mehr Aufwand ist, dass man da einfach nochmal hilft oder auch gemeinsam den Patienten bettet, positioniert und so. Das muss man ja nicht alleine alles wuppen. Gerade auch, wenn man dann mit etwas größeren oder schwereren Patienten zu tun hat.
Du hast ja dich nicht ohne Grund in die Praxisanleitung entwickelt. Was mich so ein bisschen interessieren würde, du bist ja so ein Bindeglied jetzt gerade einer von deiner Erfahrungsstufe sozusagen innerhalb des Teams und vernetzt ja sozusagen neuen Kollegen in der Einarbeitung sowie die ganz Jungen, die ihren ersten Einsatz haben. Findest du, wie hat sich das in den letzten 5 Jahren verändert, dass der Anspruch auf Pflege am Bett, auf der ITS 1?
Also das Konzept ist ja anders gestaltet worden. Es fing ja auch an mit den Patenstationen. Wir hatten dann auch Schüler aus dem ersten Lehrjahr, die vielleicht vorher mal ein kleines Pflegepraktikum in ihrer Schulzeit gemacht haben und kriegen dann natürlich auch den Einsatz auf der ITS mit einmal eingetragen. Und dann sind die natürlich auch recht ängstlich. Und ich sage auch den Schülern immer, ihr braucht keine Angst haben, aber Respekt. Mhm. Ne? Und wenn denen was komisch vorkommt, dass sie dann auf jeden Fall gleich Bescheid geben sollen. Ne? Und man führt ja eigentlich die Leute gleich an sehr extreme Beispiele mal ran, muss man ja auch sagen. Ne? Auf ITS liegen die schwerstkranken Patienten auch, wo es zwischen Leben und Tod manchmal auch steht. Dann sind da ganz viele Apparaturen aufgebaut, wie die Beatmung oder auch mal eine Dialyse und sowas. Die ganzen Kabel und Medikamente, die da auch noch laufen, das schreckt natürlich schon ab. Aber es ist für viele auch natürlich sehr interessant. Und es wird aber auch zurückgemeldet, dass sie das als sehr hilfreich aufnehmen, ne? Weil sie schon auch da diese Komplexität lernen. Ne? Sie haben ja immer ein Monitoring. Auch da gehört halt wirklich Patientenbeobachtung mit dazu. Das ist natürlich gang und gäbe. Und das ist auch das Erste, was sie natürlich lernen. Ne? Mhm. Vitalzeichenparameter, Patientenbeobachtung. Und das ist natürlich auch sehr gut für das erste Lehrjahr. Und wenn die dann im dritten Lehrjahr nochmal zu ihrem Einsatz kommen, dann haben sie natürlich schon lange keine ITS mehr gesehen, aber sie können schon agieren und sie sind dann halt auch schon manchmal ein bisschen fitter als andere vom Einsatz her.
Gibt es auf der ITS jetzt nur Patientenklientel, die jetzt beatmet sind, hochgradig pflegebedürftig?
BP? Nein, also das ist natürlich auch vom Arbeitsaufwand natürlich manchmal sehr, sehr schwer, wenn die nur sediert und beatmet sind. Aber wir haben natürlich auch wache Patienten. Ja, es sind wache Patienten, die einfach nur überwachungsbedürftig sind aufgrund ihrer Erkrankung, die dann auch 10 Tage bei uns liegen, zum Beispiel aus dem neurochirurgischen Bereich. Wenn sie eine Blutung im Kopf haben nach Aneurysma, die sind teilweise wach, aber trotzdem muss man da halt eine stündliche Pupillen- und Vigilanzkontrolle durchführen. Und mit denen kann man ja trotzdem ganz normal reden. Und es ist auch manchmal ganz schön, wenn man mit den Patienten noch reden kann. Und manche brauchen auch diese Aufmerksamkeit, dass man da einfach mal sich mit dazu setzt und bisschen quatscht, gerade auch ältere Leute, die vielleicht noch alleine leben. Da merkt man auch, dass sie viel Redebedarf haben. Mm, mm. Und dann, wenn man die Zeit hat, dann setzt man sich natürlich auch gerne daneben.
Wie sieht denn bei dir so ein Dienstbeginn aus? Du fängst um 6 Uhr
morgens an.
Morgens an. Abends. Na. 6 Uhr morgens an.
Ja, genau.
Und ihr trefft euch dann vorne an der Kanzle und dann teilt ihr euch ein oder weißt du schon am Vortag, wo du eingeteilt bist oder hast du jeden Tag immer deine gleichen Zimmer? Immer Zimmer 12, 13, 14 oder nur Zimmer 12?
Da steht dieser dran.
Ja, genau, da steht wie quasi schon
gebucht.
Alle Pflegekräfte, die dafür zuständig sind, für diese Zimmerbereiche stehen da dran.
Nein, also wir haben bei uns am Tresen haben wir eine Einteilung. Unsere Station teilt sich nochmal so ein bisschen in 2 Bereiche auf, einmal gelb, einmal blau. Das ist der Wandfarbe geschuldet. Und dort befinden sich dann jeweils Tafeln mit den Patientennamen auch drauf. Und da erfolgt dann die richtige Einteilung auch, ne? Und dann wird die vorherige Schicht, also in dem Fall ja der Nachtdienst, stellt dann nochmal kurz die Patienten vor, mit welchen Problematiken sie vielleicht gerade da liegen, was vielleicht für den Tag schon geplant ist, was noch ansteht. Und dann gibt es eine Schichtleitung, die dann eine Zuteilung macht. Und dann sage ich, okay, heute möchte ich gerne Zimmer 11 und 12 haben. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen ersten Frühdienst habe, wenn ich den nächsten Tag nochmal Frühdienst habe, dann gehe ich natürlich gerne nochmal in das Zimmer rein, weil dann kenne ich die Patienten ja auch schon. Und es macht mir auch ganz schön, wenn man da so einen gewissen Verlauf auch sieht, ne? Ob das nur positiv oder negativ ist. Ne? Dann kann man auch in der Visite zurückmelden, ne? Mit den Ärzten gemeinsam, ob das jetzt vorangeht mit dem ganzen Therapiekonzept oder aber ob man da vielleicht noch ein bisschen was umstellen müsste oder könnte. Ne? Man gibt ja auch immer so ein bisschen seine Expertise an die Ärzte auch weiter. Man arbeitet da so ein bisschen gemeinsam.
Wie ist denn euer Schlüssel?
Wir versuchen im Frühjahr.
Gezackt. Gezackt. Rund. Ich dachte so eckig, so.
Ja, toll.
Nein, wie ist natürlich der Pflegeschlüssel? In welcher Versorgung seid ihr?
Also wir versuchen im Frühdienst schon, dass jede Pflegekraft vorrangig zwei betreut. Mhm. Kann auch sein, dass man natürlich dann auch mal drei betreut. Aber je nach Pflegeaufwand wird dann entschieden. Ne? Also es kriegt jetzt keiner drei Patienten zugeteilt, die auch wirklich alle drei sehr pflegeaufwendig sind. Und wenn es dann doch mal sehr gravierende Fälle sind und die sehr pflegebedürftigen, wirklich ein sehr, sehr hoher Pflegeaufwand herrscht, weil da auch vielleicht die Dialyse läuft und der Verbandswechsel wirklich sehr groß ist oder etc., dann hat man den auch mal alleine. Mhm. Wenn es natürlich der Personalschlüssel für den Tag auch hergibt, ansonsten hat man natürlich auch einen zweiten dazu. Mhm. Im Spätdienst auch versucht man 2 bis 3 Patienten in der Einteilung zu berücksichtigen und im Nachtdienst ist es dann auch häufig, dass man mal 3 hat, aber das ist ja auch vorrangig mal die Überwachungspflege. Kann natürlich auch sein, dass man dann auch viel arbeiten muss im Nachtdienst, weil sich ein Patient gerade vielleicht verschlechtert oder man hat auch nochmal eine Aufnahme im Nachtdienst, aber im Nachtdienst dann meistens 3.
Frage 6 von deiner Liste, oder?
Ach, machst du jetzt so weiter?
Nein, weiß ich ja nicht.
Also sind einige Fragen. Also zur Information, wir senden den Sprechern, die uns immer hier, unseren Gästen immer gerne ein paar Fragen zu, damit sie sich ein bisschen darauf vorbereiten können. Ich habe dieses Mal die Fragen übernommen und ein paar Fragen an Lisa geschickt. Es sind anhand 10.
Ja,
und wir haben jetzt schon 4 geschafft. Also dieses Mal werden wir auf bestimmt 2 Stunden kommen. Viel Spaß. Nee, was hast du seit Frage 6? Nee, oder?
Ja, Lisa kann ja zum gewissen Teil auch machen, was sie möchte.
Ja, du Nee, die Frage 6 wäre tatsächlich Fort- und Weiterbildung, das hatten wir jetzt schon. Mhm. Ich würde gerne eigentlich auf den Pflege, also auf die Pflege nochmal eingehen wollen. Mhm. Nämlich, du hast ja schon gesagt, dass Patientenklientel ja nicht immer beatmet werden muss. Die haben natürlich, denke ich, noch einen höheren Pflegeaufwand, da ja die Körperpflege. Nee, die Körperpflege wird sich wahrscheinlich nicht ändern, aber das Ernähren zum Beispiel erfolgt ja wahrscheinlich dann enteral. Wer übernimmt das? Macht ihr das als Pflegekräfte? Macht das vielleicht die Physiotherapie, Logopädie oder vielleicht nur die Auszubildenden? Nein, natürlich nicht.
Nein, also die wachen Patienten, die können wahrscheinlich ganz regulär essen. Mhm. Ne? Aber es ist ja auch immer alles abhängig, nach welchem operativen Eingriff sie zum Beispiel bei uns liegen. Es ist in der Bauchchirurgie, haben sie natürlich erstmal noch eine Magensonde und dürfen auch noch nicht gleich alles essen. Dann kriegen sie natürlich von den Ärzten eine Schonkost angeordnet und dann dürfen sie anfangs vielleicht nur Tee, Joghurt, Suppe. Hm. Und das steigert dann der Arzt auch von Tag zu Tag, je nachdem, wie gut das die Patienten vertragen. Auch, ne, kann ja auch sein, dass sie das sonst wieder erbrechen oder sich irgendwelche anderen Komplikationen dargestellt haben. Ja, ansonsten beatmete Patienten sind ja dann auch meistens sediert. Heißt, sie können natürlich nicht selbstständig essen, dann kriegen sie eine transnasale Magensonde. Für die kurzzeitige Ernährung, da setzt der Arzt auch an, mit welcher Sondenkost sie ernährt werden sollen. Ne? Es werden teilweise ja auch die Kalorien noch mitberechnet, so dass sie auf jeden Fall ihre Grundversorgung auch mit an Nährstoffen kriegen. Und genau, wir sind dann die ausführende Gewalt, die Pflegekräfte, und sagen dann auch, wie gesagt, wir können das in der Visite rückmelden, ob das vertragen wurde, ob das vielleicht gesteigert werden kann oder sonst irgendwie was. Gibt natürlich auch die Möglichkeit der parenteralen Ernährung, also dass es dann intravenös die ganzen Nährstoffe gibt, weil es der Magen-Darm-Trakt vielleicht auch einfach nicht hergibt.
Mhm. Ja, das ist nämlich meine große Angst, wenn ich immer mal auf ITS sitze und ich kriege da nichts zu essen. Also.
Man kann auch von seinen Reserven zählen.
Danke.
Da hat er vorhin Schokoladenseite gesagt. Ne? Lisa, kannst du dich noch an so eine Situation erinnern, als du mal an deine Grenzen gekommen bist in der Arbeit?
Witzig, das wäre auch meine Frage gewesen. Ja. Ich hätte tatsächlich auch gerade so eine Frage gestellt. Schön, dass du das jetzt gemacht hast.
Weil du, ja, danke, Markus. Du wirkst immer so herrlich souverän, aber es muss ja irgendwann mal einen Punkt geben, an dem du auch mal unruhig wirst.
An dem ich auch mal unruhig werde, ja. Wenn ich, das kann ich gar nicht sagen. Nee, also ich glaube schon, dass ich versuche, ruhig zu bleiben, auch gerade wenn es in kritische Situationen kommt. Ich glaube, früher war ich, als ich wirklich noch meine 100% auf der Station gearbeitet habe und man auch mal an Tag 10 oder 11 wirklich super viel Stress hat, dass man nachher sagt, oh, ich kann nicht mehr. Es war zwischendurch auch in der Corona-Situation oder in der Corona-Pandemie gab es dann bestimmt auch Situationen, und ich glaube, das können sehr viele Kollegen auch von mir unterschreiben, dass man gesagt hat, boah, Wahnsinn, wie soll das alles noch enden? Wie kann das kommen? Natürlich hat man da halt auch die Ausmaße gesehen, dass man da auch teilweise jeden Tag einen Todesfall auch hatte in dem Bereich. Und das macht ja auch mit einem persönlich was, wenn man immer wieder zusieht, okay, unsere Arbeit hat dann doch nicht so weit geholfen, wie es geht. Immer wieder dann auch die Patienten dann in eine Leichentüte zu packen und an Bestatter zu übergeben. Andersrum gibt es aber natürlich auch schöne Momente, dass man auch mal sieht, okay, den Patienten geht's gut. Manche kommen tatsächlich auch mal wieder auf Station. Ne? Dann weiß man, okay, meine Arbeit hat dann wieder was gebracht. Ich glaube aber meine persönlichen Grenzen, ja, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Grenze auch. Ne? Sei es gefühlt irgendwelche Ausscheidungsprodukte, mit denen sie eher weniger umgehen können. Geräuschkulisse, Gerüche ist ja manchmal so ein bisschen was. Ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren auch etwas verändert, dass ich sage, okay, bei manchen Sachen bin ich doch nicht mehr so hart im Nehmen, sondern denke mir schon so, naja, puh, okay.
Da rufe ich Markus an, der kann dir eine Anleitung machen.
Genau. Und sonst wüsste ich, dass du das sagst. In der ersten Folge hatte Martin nämlich das Gleiche gesagt. Das sind so seine Störfaktoren. Der Geruch.
Die olfaktorischen Reize.
Genau.
Die Nasenflügel, ja. Ja, genau.
Das war manchmal ein bisschen anders, auch wenn man gerade mit Mund-Nasenschutz arbeitet, ne? Aber es gibt auch Gerüche, die sind auch...
Ja, die kommen überall durch.
Die,
kommen, ja.
Die sind dann da. Die sind dann da.
In jede Ecke rein. Ja.
Ist es für die Patienten oder für die Angehörigen der Patienten immer ein leichtes, auf der Intensivstation zu sein? Was können die Angehörigen vielleicht auch machen, mitbringen? Oder haben sie vielleicht auch psychische Unterstützung, wenn jetzt der geliebte Vater,
Mutter... Ich glaube, für jeden Angehörigen ist es erstmal so ein Schock, so zu hören, dass jemand aus der Familie, Bekannten, Freundeskreis auf einer Intensivstation liegt. Und man malt sich wahrscheinlich dann auch das Schlimmste aus. Und manchmal ist es dann leider auch so, dass man dann doch eher mit schlechten Nachrichten um die Ecke kommt. Dann ist natürlich auch, dass die Ärzte viele Gespräche führen, auch verständlich für die Angehörigen, dass sie das besser verarbeiten können. Aber manchmal ist es auch wirklich, dass man nur erklärt, okay, er liegt hier zur Überwachung. Und dann spricht man sich auch gerne mit den Angehörigen ab, dass sie vielleicht auch persönliche Sachen von den Patienten mitbringen können. Ne? Natürlich auch die eigenen Pflegeutensilien, Bilder oder andere Sachen, vielleicht Tablets, Handys und so. Das schon so was Eigenes von den Patienten. Ansonsten haben wir auch seit letztem Jahr Frau Hirschfeld, eine Psychologin, mit zur Seite. Und wenn es dann doch etwas gravierende Fälle sind, können wir die gerne immer zu den Patienten schicken. Sie setzt sich auch mit den Angehörigen zusammen und ermittelt da auch so ein bisschen den Gesprächsbedarf und fängt sie auch auf. Und ansonsten kann man auch immer nochmal so einen Liaison-Dienst bestellen im Klinikum. Aber dadurch, dass wir jetzt nur die Psychologin auch auf der Station haben, nehmen wir die natürlich auch gerne mit rein in dieses ganze Prozedere und beim Pflegeprozess und alles. Es gibt aber auch noch natürlich das Personal, was immer ein offenes Ohr für die Patienten hat. Habe ich ja schon gesagt, auch, dass man sich daneben setzt. Andersrum bieten wir auch immer noch ein Intensivtagebuch an für die Patienten, wo sich das Pflegepersonal an sich, die ärztlichen Kollegen, alle anderen am Therapie- und Pflegeprozess Beteiligten, genauso wie Angehörige, die sich da auch nochmal verewigen können. Und das kriegen die Patienten natürlich dann auch mit, wenn sie unsere Station mal verlassen. und können so auch ihren Krankenhausaufenthalt aufarbeiten, weil viele Patienten auch rückgemeldet haben, sie können sich an die Zeit teilweise gar nicht erinnern, an die Zeit nach der Sedierung manchmal auch gar nicht. Und wir hatten mal einen jungen Patienten, der einen Verkehrsunfall hatte und auch bei uns dann im Delir war und auch 2-3 Wochen lag, der oder sogar ein bisschen länger. Für ihn wurde ein Intensivtagebuch geführt. Und einige Kollegen hatten dann ihn auch über mehrere Tage betreut, hatten dann auch in ihren Schichten in dieses Intensivtagebuch geschrieben. Und er hat das dann nach einer gewissen Zeit gelesen und hat dann für sich auch den Entschluss gefasst, zu uns mal auf die Station zu kommen, sich auch die Station anzugucken, gerne auch mal die Schwester Sandra, glaube ich, war es, mal kennenzulernen, die da regelmäßig reingeschrieben hat. Hat sich auch das Zimmer angeguckt, in dem er gelegen hat. Und um überhaupt mal eine Vorstellung zu kriegen, wie ist das alles auf der Intensivstation gewesen. Manche berichten ja nur so ein bisschen schemenhaft, bruchstückhaft, was sie erlebt haben. Manche können sich natürlich komplett daran erinnern. Und er konnte nun gar nichts irgendwie davon irgendwie nochmal zurückholen. Und
das ist schon spektakulär, ne? Weil man hat ja nur die eine Perspektive, man liegt. Ne?
Ja.
Manchmal wird es irgendwo kalt, wird einem gesagt, dann weiß man immer noch nicht wo, dann sticht es wieder. Ja. Was piept eigentlich die ganze Zeit? Ne? Der Nachbarpatient macht auch Geräusche oder irgendetwas um ihn herum. Das ist schon spooky, ne? Ja. Gerade wenn man nicht ganz sortiert ist. Und das finde ich auch total cool, also dass die eins das geschafft haben mit der Psychologin vor Ort, weil da, ihr habt ja die mehreren Komponenten. Ne? Einmal die Psychologin, die mit dem Patienten und gleichzeitig wirkt diese Person ja auch auf die Pflegekräfte.
Ja.
Mensch, schon mal so wie du das gesagt hast. Das kommt vielleicht so an. Also ist ja fast wie so ein Coaching genau auf Arbeit im Sinne des Patienten. Das ist schon eine coole Sache.
Also das bietet sie auch an, dass sie für den Einzelnen, also für die Einzelpflegekraft oder aber auch in der Gruppe wie so eine Art Supervision mal auch anbietet. Gerade wenn man doch in belastenden Situationen irgendwie was hat, dass man auf sie zurückgreifen kann. Ich weiß, dass wir ja, weil wir ja auch den Herzalarm mit bedienen, auch die Herzalarmgruppe zum Beispiel auch immer eine Nachbesprechung macht, ob jeder mit der Therapieentscheidung oder auch so vom Ablauf wirklich voll dabei war oder ob man da irgendwelche Einwände hat und dass es einfach immer nochmal so eine Nachbesprechung gibt und in gewissen Fällen und Situationen kann man natürlich auf die Psychologin auch zusammen zurückgreifen.
Das ist manchmal so, so dahergesagt, ne? So eine Nachbesprechung. Ich weiß noch aus meinem Leben, wir hatten mal auf der Orthopädie, als ich noch zuständig war, da hat einer versucht, sich umzubringen. Und war Herzalarm da und Markus hat Nachbesprechung gemacht. Wollte erst gar keiner. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Auf einer Orthopädie gibt es sowas ganz selten. Ne? Und da haben sogar mehrere Leute geweint, weil man muss das einmal durchsprechen. Und Markus eine absolute super Performance da. Ne? Total Ruhe. Ne? Also da versperren wir uns manchmal in der eigenen Berufsgruppe so etwas.
Ja. Ne? Also ich habe es auch selber schon sehr positiv erlebt, mal so eine Nachbesprechung, weil wir gerade in einer Reanimation auch waren und ich dann auch gerade die Herzdruckmassage ausgeführt habe und mir ein ärztlicher Kollege von einer anderen Station irgendwie mehr oder weniger die Arme vom Thorax gerissen hat und meinte, ich hätte das nicht richtig gemacht, dann hat er da selber angefangen zu drücken und das war überhaupt nicht effektiv für den Patienten. Und auch in dem Setting, dass wir dann mit dem anderen Stationspersonal, mit dem ärztlichen Kollegen und wir als Herzalarmteam auch dort saßen, dass ich dann da auch nochmal sagen konnte, dass ich da eigentlich genau das gemacht habe, was gerade gefordert war und er mich da unterbrochen hat und überhaupt nicht für einen effektiven oder für ein effektives Outcome gesorgt hat. Und das war ihm gar nicht bewusst in dieser Situation. Und natürlich ist es auch für alle Handelnden eine Stresssituation. Und ich glaube, das hat er gar nicht in dem Moment so wahrgenommen. Ja. Er hat das aber sehr gut angenommen.
Deswegen, weil das ist ja sozusagen lebenslanges Lernen besteht ja dadurch.
Ja.
Ne, und ja, was ist immer effektiv, ne? Also ne, wir haben alle, glaube ich, schon 4-5 Mal gelernt, so wie wir hier alle 3 sitzen, wie Reanimation richtig ist. Und sich da immer auf den neuesten Stand. Ich habe das dieses Jahr wieder Reanimationsschulung, ja, wie passiert ist, da gab es wieder was Neues. Also
es hört nicht auf, ne? Also es gibt ja auch stetige Veränderungen.
Ja.
Man muss es einfach nur mitnehmen.
Genau.
Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Mitnehmen.
Mitnehmen.
Mitnehmen man muss, für sich.
Mitnehmen für sich. Man muss, was ich auch immer ganz schön finde, abgeholt werden.
Ja. Wo holen wir dich ab?
Welchem Festival? Also um wieder zum Anfang zu kommen?
Wird sich zeigen. Ich war tatsächlich lange nicht mehr auf dem Festival.
Dann wird es wieder Zeit.
Wird wieder Zeit.
Komm
Oder ich komme
ITS.
Auf die S. Genau, das ist ein Plan. Also ich habe jetzt herausgehört heute, ich krieg was zu essen auf ITS, ist nicht gut.
Sonnenpass?
Nein, es war, auch das ernährt irgendwie. War ein super Talk mit dir. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt abbrechen. Eigentlich würde ich gerne noch länger mit dir mich unterhalten und noch mehr erfahren, weil es sehr, sehr interessant ist. Einfach das ganze Intensivzentrum, das alles zu erfahren. Was gibt's Neues und Co. Aber leider, leider ist die Zeit jetzt wieder um.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, dass du hier gewesen warst.
Danke, Lisa.
Vielen Dank. Mach's gut und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Work Spotlight. Das war der Podcast Work Spotlight.
Wir wissen, dass es euch gefallen hat, weil ihr einen neuen Einblick in die UMG gewinnen konntet.
Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Work Spotlight. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Euer Markus
und euer Martin.